Wenn du die richtigen Schuhe hast, vergisst du deine Füße. Hast du den richtigen Gürtel, so vergisst du die Hüften. Wer in seiner Erkenntnis alles für und wider vergisst, hat das richtige Herz. Der Erhöhte gebraucht es wie einen Spiegel. Er geht den Dingen nicht nach und geht ihnen nicht entgegen. Er spiegelt sie wieder, aber er hält sie nicht fest. Zhuangzi, circa 4. Jahrhundert vor AZ. Zeit kann man nicht kaufen, bloß verschenken. Sprichwort, weit verbreitet. Prolog. Die Asynchronen. Würdest du dein Leben geben, um das deines Kindes zu bewahren? Nein, antworte nicht überhastet. Dass man bereit wäre, sich für die nächste Generation zu opfern, sagt sich leicht. Zumindest, solange die Frage theoretisch bleibt. Stellt sie sich jedoch in der Praxis, real, unvermittelt, ohne Bedenkzeit, dann sieht die Sache gänzlich anders aus. Ehrenwerte Absichten auf der Ebene von Vernunft und Moral kollidieren mit Gefühlen und Regungen des Unterbewusstseins, die vom genetischen Erbe beeinflusst werden. Was das betrifft, unterscheiden wir Sorgoren uns nicht wesentlich von den meisten anderen Intelligenzwesen unserer Entwicklungsstufe. Der Selbsterhaltungstrieb ist so stark und tief verwurzelt wie kaum ein anderer. Ob sogar noch älter, urtümlicher, ursprünglicher als der Mutterinstinkt, darüber streiten die Gelehrten seit Äonen. Als gesichert gilt nur, welcher der beiden im individuellen Ernstfall die Oberhand gewinnt, steht keineswegs von vornherein fest. Um dies zu prognostizieren, müsste man schon in die Zukunft sehen können. Oder von der Zukunft eingeholt werden. So wie ich. Ich erinnere mich an einen solchen schrecklichen Moment der Entscheidung. Obwohl ich ihn noch nicht erlebt habe, sondern erst erleben werde? Wie kann das sein? Ist so etwas denn überhaupt möglich? Offenbar doch, an einem Ort so fremdartig, dass auch die Zeit anders verläuft. Als würdest du mitgerissen in einem unwiderstehlich mächtigen Strom, der allerdings aufwärts fließt, zurück zur Quelle. Ein schiefes, ungenaues, unklares Bild, ich weiß, aber besser kann ich es nicht beschreiben. Bloß nebelhaft. Ja, alles liegt in einem gelblich-grauen Nebel, so dick, dass man kaum die Hand vor Augen sah. Durch die extrem hohe Luftfeuchtigkeit und den Temperaturunterschied beschlug die Helmscheibe meines Raumanzugs. Da die Selbstreinigung kaum nachkam, schaltete ich die synthetisch aus kombinierten Sensordaten generierte Darstellung hinzu. Das machte die Fernsicht nicht viel besser. Immerhin, dank Restlichtaufhellung, Zoom-Funktion und der Erweiterung des normaloptisch sichtbaren Spektrums um die angrenzenden Bereiche Infrarot und Ultraviolett erhielt ich einen groben Eindruck meiner näheren Umgebung. Wir befanden uns auf einer weitgehend ebenen Fläche. Wir, erinnere ich mich, dunkel und verschwommen, das waren meine Tochter Penteshte und ich. Sind, nein, werden wir sein. Man hat uns eine Aufgabe gestellt. Um sie zu erfüllen, sind wir an diesen Ort gereist, mit recht beschränkten technischen Mitteln. Ob die Ausrüstung generell bescheiden ist oder ich sie nur mangelhaft bedienen kann, weiß ich nicht. Nicht mehr. Oder noch nicht. Die Ebene erstreckte sich in alle Richtungen. Eine öde Karstlandschaft, ein steinernes Meer aus Blöcken unterschiedlicher Größe. Fast keine Vegetation, nur braungrüne Flecken von Moosen und Flechten. Wir orientierten uns an einer Felsformation, die aus zwei etwa 20 Meter hohen Obelisken bestand. Auf ihren zueinander geneigten Spitzen ruhte quer ein kleinerer Balken. Dadurch ergab sich die Anmutung eines Tores. Sonst deutete nichts darauf hin, dass das Gebilde nicht natürlichen Ursprungs wäre. Ich erkannte keine Indizien einer Bearbeitung mit irgendwelchen Werkzeugen. Penteshte und ich gingen darauf zu. Vorsichtig, denn der Untergrund war trügerisch. Mal loses Geröll, mal rutschige Felsplatten, zerklüftet von tückischen Spalten. Gefährliches Terrain. Eigentlich zu gefährlich für ein 6-jähriges Kind. Aber der Auftrag wird ausdrücklich beinhalten, dass ich meine Tochter mitnehme. Unsere Anzüge verfügen nicht über Antigrav oder andere Flugfunktionen. Den Düsengleiter, mit dem wir gekommen sind, haben wir eben abgestellt und gesichert. Die Felswüste erscheint unbelebt. Das täuscht. Ins Innere meines Helmvisiers werden Ortungsdaten des Individualpeilers projiziert. Dieses Gerät misst die Mentalimpulse von Lebewesen an, die eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht und die Schwelle zur Intelligenz überwunden haben. Einer schematischen Landkarte zufolge hielten sich einige hundert Meter von uns entfernt mehrere denkende Personen auf. Genauer gesagt, schräg vor und unter uns, in subplanetaren Kavernen. Langsam durchschritten wir das steinerne Tor. Ich ertappte mich dabei, unwillkürlich die Luft anzuhalten, als erwartete ich, dass es sich als Transmitterportal entpuppt, das uns an einen anderen Ort versetzt. Aber nichts dergleichen geschah. Hinter den Obelisken war der Nebel ebenso dicht, die Landschaft ebenso trist wie davor.
»Sind wir bald da?« fragte Penteschte.
»Das weißt du doch.« Am Boden erkannte ich etwas, das ein rudimentärer Pfad sein mochte. Keine Tritt, sondern Schleifspuren. Sie wiesen in dieselbe Richtung wie der IV-Peiler. Ich folgte ihnen.